ARD.
Das Salinas-Tal liegt in Nordkalifornien. Es ist eine lange, schmale Rinne zwischen zwei Gebirgszügen. Und der Salinas-Fluss krümmt und windet sich durch es hindurch, bis er sich schließlich in die Bucht von Monterey ergießt. Ich erinnere mich, dass das Gebelein-Gebirge östlich des Tals aus hellen, fröhlichen Bergen bestand, erfüllt von Sonne, verlockend und voller Liebreiz. Gegen Westen indes hoben vom Himmel sich die Santa Lucia-Berge ab und schieden das Tal vom offenen Meer. Sie waren dunkel und drohend, unfreundlich, gefährlich.
Stets verspürte ich in mir eine Angst vor dem Westen und eine Liebe zum Osten.
East of Eden, jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 1.
Die Sohle des Salinas-Tals zwischen den Bergzügen und unter deren Ausläufern ist tischeben, weil das Tal einmal der Boden eines 100 Meilen langen Meerfjords war. Ich erinnere mich, als mein Vater einen Brunnen bohrte, förderte der Bohrer zuerst Humus, dann Kies und schließlich weißen Meersand voller Muscheln, ja sogar Walfischbein herauf. Auf den ebenen Ackerbreiten des Tales lag tief und fruchtbar der Humus. Ich erinnere mich der Namen, die ich Gräsern und verborgenen Blumen in meiner Kindheit gab. Lupinen, Mohnblumen, Butterblumen, Maslibchen. Die Frühlingsblumenpracht in einem feuchten Jahr war unwahrscheinlich.
Gelber Senf, Indianerpinsel, Frauenhaar.
Ich erinnere mich der Plätze, wo eine Kröte hausen mochte.
Fünffingriger Farn, Glockenblumen, Salbei, Azaleen, Veilchen.
Ich erinnere mich, zu welcher Zeit im Sommer die Vögel wach wurden. Ich erinnere mich, wonach Bäume und Jahreszeiten rochen. Ich erinnere mich, wie die Leute aussahen, wie sie gingen.
Und ja, ich erinnere mich auch, wie sie rochen.
Ich erinnere mich, wie der Wind das Tal entlang blies und dabei Staub und Strohhalme aufwirbelte. Es war ein rauer, reibender, nervöser Wind, unter dem die Staubkörner in die Haut der Menschen schnitten und ihre Augen brennen ließen. Ich erinnere mich, wie die Leute auf den Feldern sich Taschentücher vor die Nase banden. Zu beiden Seiten des Tals entschlüpften kleine Bäche den Bergschluchten und ergossen sich in das Bett des Salinas-Flusses. Im Winter regenreicher Jahre führten diese Bäche Hochwasser und ließen den Fluss anschwellen, bis er zeitweise wütete und kochte, an und über die Ufer schäumte und zum Zerstörer der Fluren wurde. Doch wenn dann der Spätfrühling kam, zog sich der Fluss immer mehr von seinen Uferrändern zurück und die Sandbänke traten hervor. Und im Sommer dann war vom Fluss auf der Erdoberfläche überhaupt nichts mehr zu sehen. Der Salinas war sozusagen nur ein Saisonfluss. Das Wasser hielt einen 30-jährigen Zyklus ein. Es gab immer 5 oder 6 herrliche, nasse Jahre. Dann kamen 6 oder 7 recht gute Jahre. Dann aber setzten die trockenen Jahre ein, in denen es manchmal nur 15 bis 20 Zentimeter Regen gab. Die Rinder magerten ab, starben vor Hunger. In Fässern musste das Trinkwasser herangeschleppt werden. Diese oder jene Familie verkaufte ihren Besitz für einen Schleuderpreis und zog davon. Doch immer wieder vergaßen die Menschen während der trockenen Jahre die üppigen und verloren während der feuchten Jahre die Erinnerung an die trockenen. Immer wieder ging es so.
San Miguel, San Ardo, San Bernardo, San Benito.
Zuerst waren die Indianer da gewesen.
Nacimiente.
Dann brachen rau und hart die Spanier in das Salinas-Tal ein und mussten allem, was sie sahen, Namen geben.
Buena Vista.
Und diejenigen, die lesen und schreiben konnten
und
Karten herstellten, waren die Priester, die die Truppen begleiteten.
Natividad. San Lorenzo, San Carlos, San Francisco, San Francisco.
So leiteten sich die ersten Ortsnamen von Heiligen oder christlichen Festen her.
Chualer,
Es gab aber auch beschreibende Namen.
Capilanes.
Namen nach Tieren, die sie erblickt hatten.
Topos.
Maulwürfe.
Los Gatos.
Wildkatzen.
Tejada.
Oder Paso de los Robles, weil der Pass von Eichenwald bedeckt war.
Laguna Seca.
Und Salinas.
Salinas.
Weil die kalihaltige Erde wie Salz aussah.
Wild Horse Range.
Wild Horse Canyon.
Otero Canyon.
Als die Amerikaner kamen, stürzten sie sich noch gieriger auf das Land als die Spanier. Schon weil ihre Zahl größer war. Bauernhof nach Bauernhof bedeckte das Land. Kleine mit Redwood-Schindeln gedeckte Blockhäuser. Zuerst in den Tälern, danach immer weiter die Hänge der Vorberge hinauf. Wo nur ein Wasserrinnsal den Boden entsickerte, sprang ein Haus hoch, wuchs und mehrte sich eine Familie. Mais, Gerste und Weizenfelder wurden rechteckig aus der gelben Senfkrautwildnis herausgeschnitten. An den Fahrstraßen erstand alle 10 Meilen ein Kramladen und eine Hufschmiede, die die Keimzellen von Ortschaften wurden. Bradley, King City, Greenfield.
So etwa stand es um das Salinas-Tal, als mein Großvater Samuel Hamilton mit seiner Ehefrau Liza daherkam und sich in den Vorbergen östlich von King City niederließ.
Ich muss mich auf Hörensagen, auf alte Fotografien und Anekdoten, auf Wiedererzähltes und nebelhaft Erinnertes, das zudem noch mit allerhand Fabuliertem vermengt ist, verlassen, wenn ich den Versuch mache, von den Hamiltons zu berichten.
Der junge Samuel Hamilton stammte aus dem Norden Irlands, ebenso seine Ehefrau Liza. Er war der Sohn weder armer noch reicher Kleinbauern, die es jedoch zu Wege gebracht hatten, ungewöhnlich gebildet und belesen zu sein. Und selbstverständlich waren sie, wie alle Iren, Nachkommen der einstigen Könige von Irland.
Weshalb Samuel die grünen Fluren und das steinerne Haus seiner Ahnen verließ, weiß ich nicht. In meiner Familie ging das Geraune um, die Liebe habe ihn aus der Heimat vertrieben. Und zwar nicht die Liebe zu der Frau, die er dann heiratete. Mein Großvater war ein gut aussehender Mann, von charmantem, lebenslustigem Charakter. Seine Augen waren sehr blau.
Und ich erinnere mich, wenn er müde wurde, verschob sich das eine ein klein wenig nach außen.
Er war groß, stark, vor Einfalls- und Tatkraft strotzend, doch in mancher Hinsicht zart beseitet. Und bei all dem Schmutz, den die Landwirtschaft mit sich bringt, gelang es ihm immer tadellos auszusehen.
Als Samuel und Liza etwa 30 Jahre vor der Jahrhundertwende ins Salinas-Tal kamen, war aller ebener Boden, die Schwemmländereien, die fruchtbaren kleinen Seitentäler in den Bergen, die Waldungen schon in festen Händen. Es gab nur noch Randgebiete, die zur Urbarmachung überlassen wurden. Und Samuel Hamilton erwarb in der kargen Berggegend östlich des jetzigen King City den Grund für Heim- und Hofstatt seiner Familie. Samuel merkte recht bald, dass er aus dem steinigen Gelände seinen Lebensunterhalt nicht erwerben konnte. Mit seinen geschickten Händen baute er einen Brunnenbohrer und bohrte auf dem Grundbesitz besser weggekommener Leute Brunnen. Er erfand eine Dreschmaschine und zog damit zur Erntezeit auf den Farmen in der Niederung herum. Dauernd war er damit beschäftigt, neue Methoden für alte Verrichtungen zu erfinden, um sie zu verbessern und zu beschleunigen. Samuels Hände waren so geschickt und sanft, dass Nachbarn im Umkreis von 20 Meilen ihn zur Geburtshilfe baten. Er verstand es gleich gut bei Mensch und Tier.
Durch seine Fertigkeiten hätte mein Großvater eigentlich reich werden müssen. Doch es war ihm nicht gegeben, seine ständig geldknappen Kunden zu mahnen. Er hatte einfach keinen Geschäftssinn, kein Talent zum Gelderwerb. Und so blieben die Hamiltons arme Leute.
In Salinas-Tal kamen viele Leute ohne einen Heller. Aber es gab auch solche, die anderwärts alles verkauft hatten und mit Geld ankamen, um ein neues Leben zu beginnen. Eine ganze Anzahl solcher Familien gab es. Sie kauften das gute Land im Tal, lichteten es von dem gelben Senfkraut und bauten Weizen an. Einer von ihnen war Adam Trask. Adam Trask wurde auf einer Farm am Rande einer kleinen Stadt geboren, die nicht weit von einer großen Stadt in Connecticut lag. Er kam ein halbes Jahr, nachdem sein Vater im Juni 1862 zum Connecticut Volunteer Infantry eingezogen worden war, zur Welt. 6 Wochen nach Adams Geburt war der Vater bereits wieder daheim. Sein rechtes Bein war nur noch bis zum Knie vorhanden. Auf einem plumpen Holzbein kam er dahergestampft.
Selbst geschnitzt. Hatte nichts als diesen Buchenprügel.
Cyrus Trask war immer ein wilder Kerl, der den Teufel im Leib hatte. Und an seiner Soldatenlaufbahn, soweit von einer solchen die Rede sein konnte, hatte er viel Vergnügen gehabt.
War eine harte Schule, aber die beste Zeit meines Lebens.
Die kurze Ausbildungszeit sowie das damit verbundene Saufen, Spielen und Huren hatten ihm großartig gefallen.
Hey, na?
Dann war er mit einem Ersatztruppenteil nach Süden marschiert. Auch das hatte ihm gefallen, Land und Leute zu sehen, Hühner zu stehlen und Rebellenmädels auf die Heuböden zu jagen. Die graue, zur Verzweiflung bringende Strapaze sich endlos hinziehender Märsche und Gefechte erlebte er nicht. Das erste Mal, dass er den Feind zu Gesicht bekam, war eines Frühlingsmorgens um 8 Uhr. Um 8.30 Uhr war er bereits von einem schweren Granatsplitter ins rechte Bein getroffen. Cyrus Trask erlebte dann 5 Minuten des Grauens, während das zerfetzte Fleisch weggeschnitten, der Knochen abgesägt und die offene Wunde ausgebrannt wurde. Die bleierne Flintenkugel, die man ihm zum Draufbeißen gegeben hatte, legte er auf den Tisch in der guten Stube.
Hier. Siehst du, Weib? Das sind die Spuren meiner Zähne.
He was shipped off to the front lines with a missionary's pride. By the dawn he'd seen the enemy. Within the hour he'd retired. 4 slug tore through his leg bone and it frayed it to the knee. They sawed it off right there upon the battlefield with a bullet lodged in his teeth. She was submissive as a saint is, just a soldier's lonely wife. By the dawn she'd birthed him a baby boy. Within the hour he was nigh to a god that she'd concocted. She was pious and devout. As a soldier prays the service with all the swagger of a clown. And the stars, they all were written for the soldier and his wife. For they both had found religion and they both would pay its price.
Mrs. Trask war ein blasses, in sich gekehrtes Frauenwesen. Keine Sonnenglut rötete je ihre Wangen und kein herzliches Lachen verzog ihre Mundwinkel. Für alle Übel der Welt und ihrer selbst diente ihr die Religion als Therapie. Und sie wandelte die Religion je nach dem betreffenden Übel ab. Als sie einsah, dass die Theosophie, die sie sich zurechtgelegt hatte, um mit ihrem von barbarischen Rebellen getöteten Gatten im Jenseits in Verbindung zu treten, nicht mehr nötig war, suchte sie eifrig nach einem neuen Ungemach. Ihr Eifer wurde rasch belohnt. Die Ansteckung, die Cyrus mitgebracht hatte, kam ihr gerade recht. Es fiel ihr durchaus leicht, ihren Zustand auf gewisse Träume zurückzuführen, die sie während der Abwesenheit ihres Gatten gehabt hatte. Doch die Krankheit allein war nicht Strafe genug für ihre nächtlichen Sehnsüchte. Ihr Gott verlangte von ihr ein Opfer. Sie zerbrach sich den Kopf über einen ganz besonderen, eigenen und eigensüchtigen Demutsbeweis und war geradezu beglückt, als sie auf das Opfer kam. Sie selbst, angetan mit einem heimlich hergestellten Sterbegewand, ging sie in einer Mondnacht an einen Teich hinaus, der so seicht war, dass sie sich in den Schlamm hineinknien und den Kopf unter Wasser stecken musste. Mit Verstimmung dachte sie daran, dass ihr weißes Batistkleid sich auf der Vorderseite verschmutzt darbieten werde, wenn man sie am anderen Morgen aus dem Wasser ziehe. Und so war es auch.
A single gift, the soldier gifted to the soldier's lonely wife. It was a dose of a plague-like illness that he contracted on the line. And she thought it was a doing from all her nights of lonely dreams. She prayed then for forgiveness as she repented on her knees. Meanwhile, the soldier spoke of battle. Oh, how he rhapsodized and lied as he rapped the soldier's rhythm upon the pulpit of his thigh. And his wife communed with spirits who required a sacrifice. So she wrote a farewell letter, and for 2 weeks she revised till at midnight was over for the soldier and his wife, for they both had found religion and they both had paid its price.
Poor Cyrus.
Cyrus Trask trauerte um sein Eheweib in Gesellschaft eines Whiskyfässchens und zweier Kriegskameraden, die gerade auf dem Heimweg nach Maine hereingeschneit waren. Zu Anfang der Leichenwache schrie Klein Adam viel und heftig, denn die Trauernden verstanden nichts von Säuglingen und hatten ihn zu füttern vergessen. Cyrus löste das Problem alsbald, indem er einen Lappen in Whisky tauchte und ihn dem Säugling zum Lutschen gab. Nach 3- bis 4-maliger Wiederholung dieser Prozedur schlief Klein Adam ein. 2,5 Tage lang war er einfach betrunken. In diesen 2,5 Tagen erwarb er eine eiserne Gesundheit.
The soldier mourned the drowning of the soldier's lonely wife. He baptized himself in whiskey, and for days the baby cried. Within the hour he found another to replace its mother's life. And the stars, they all were written for the soldier and his wife.
Cyrus brauchte eine Frau, schon damit sie Adam in Obhut nahm. Binnen eines Monats fiel seine Wahl auf die 17-jährige Tochter eines Farmers aus der Nachbarschaft. Alice verfügte über eine Anzahl bewundernswerter Eigenschaften. Sie war eine leidenschaftliche Bodenwischerin und Winkelfegerin. Sehr hübsch war sie nicht.
Muss man nicht auf sie aufpassen.
Sie hatte farblose Augen, einen gelblichen Teint. Ihre Zähne standen schief, aber sie war gesund. Und während der Schwangerschaft kam kein Klagelaut über ihre Lippen. Wenn sie nicht gefragt wurde, sagte sie nichts, äußerte nie eine Meinung oder eine Behauptung. Von Cyrus' Standpunkt gesehen war das wohl die höchste ihrer Tugenden. Ihre Jugend, Unerfahrenheit und Schweigsamkeit erwiesen sich für ihn als sehr vorteilhaft. Während er seine Farm schlecht und recht betrieb, trat er nämlich eine neue Laufbahn an, die des alten Soldaten. Er schaffte sich Fachbücher über das Kriegshandwerk an, las alle Kriegsberichte, abonnierte New Yorker Zeitungen, studierte Karten, vertiefte seine geografischen Kenntnisse, wusste nicht nur über Schlachten und Gefechte, über Märsche, Truppenverschiebungen und dergleichen Bescheid, sondern sogar über die dabei eingesetzten Truppenteile bis zu den Regimentern hinunter, über deren Kommandeure und woher sie stammten.
Grant, Ulysses Simpson, geboren 1822 in Point Pleasant, Ohio. Brigadegeneral, Generalmajor, Oberbefehlshaber der Tennessee-Armee. Unconditional Surrender.
Schüchtern fing Cyrus an, Alice von seinen Feldzugserlebnissen zu erzählen. Mit zunehmender Eloquenz wuchsen auch seine Waffentaten. In der allerersten Zeit war er sich noch bewusst, dass er schwindelte. Aber es dauerte nicht lange, bis er überzeugt war, dass seine Geschichten wahr seien und er wirklich dabei gewesen war.
McClellan, George Brinton, geboren am 3. Dezember 1826 in Philadelphia, Oberbefehlshaber des Heeres, hervorragender Organisator. Als Heerführer viel zu zögerlich.
Stumm und ehrfürchtig saßen Adam und sein kleiner Halbbruder Charles dabei, während der Vater sich darüber verbreitete, was jeder von den einzelnen Heerführern gedacht und geplant, worin sie sich geirrt, welche Fehler sie gemacht und was sie stattdessen hätten tun sollen. Ziemlich bald fing Cyrus an, sich erst in Briefen, dann in Artikeln über die Führung des Krieges auszulassen. Seine Schlussfolgerungen waren gescheit und überzeugend und erregten Aufsehen. Seine gleichzeitig in Zeitungen abgedruckten Briefe an das Kriegsministerium begannen einen starken Einfluss bei Beschlüssen über die Armee auszuüben. Es kam so weit, dass ein Rat in Sachen Heeresverfassung und über Personal- und Aufrüstungsfragen eingeholt wurde. Außerdem gehörte er zu denen, auf die der Aufbau und die Ausbildung der GAR, der Großen Armee der siegreichen Nordstaaten, später deren Veteranenvereinigung, zu einem kraftvollen Machtfaktor im Leben der Nation zurückgingen. Nachdem er eine Zeit lang mehrere Ehrenämter in dieser Organisation innegehabt hatte, nahm er einen bezahlten Sekretärposten an, den er bis an sein Lebensende behielt. Er reiste von einem Ende des Landes zum anderen, um Tagungen, Versammlungen, Lagertreffen beizuwohnen.
Marsch, marsch! Links um, rechts um, stillgestanden, rührt euch, weggetreten, wegtreten!
Für seine Söhne konnte Cyrus sich keine andere Laufbahn vorstellen als die militärische. Ein Mann müsse das Soldatenhandwerk von der Pike auf lernen, so wie er das getan hatte. Er ließ sie mit dem Gewehr üben, als sie kaum erst richtig gehen konnten. Er ließ sie meilenweite Märsche machen, wobei sie mit Steinen gefüllte Tornister tragen mussten. Als sie in die Schule kamen, war ihnen militärischer Drill so natürlich geworden wie Atmen.
Und so verhasst wie die Hölle.
Wenn ein Kind anfängt, die Erwachsenen zu durchschauen, dann wird es von trostlosem Entsetzen gepackt und seine Welt fällt in Trümmer. Die Götter sind vom Thron gestürzt, der sichere Boden ist verschwunden. Nie wird die Welt des Kindes wieder heil und ganz. Ganz plötzlich, als wenn in seinem Hirn ein Rädchen eingeschnappt wäre, wurde Adam klar, dass die ganze Trillerei nur dazu diente, Cyrus als großen Mann erscheinen zu lassen. Und damit ging Adam gleichzeitig auf, dass der Vater gar kein großer Mann war, sondern ein allerdings höchst willensstarker und zielbewusster kleiner Mann.
Ein kleiner Mann, der sich eine riesige Bärenfellmütze aufgesetzt hat.
Adam war ein gefügiges Kind. Es war etwas in ihm, was ihn zurückschrecken ließ vor Gewalttätigkeit, vor Streit. Dazu musste er sich abseits halten. Es bewahrte ihn das nicht vor Angriffen, aber es gewährte ihm eine gewisse Unverletzlichkeit. Aus dem tiefen Grund seiner Augen blickte Adam hinaus auf die Menschen. Da war zunächst der Vater. Anfänglich eine einbeinige Naturgewalt. Dann, nachdem die Gottheit gestürzt war, sah er in seinem Vater den vom Schicksal gegebenen Wacht- und Zuchtmeister, der allenfalls überlistet werden, mit dem man es aber nie aufnehmen konnte. Und aus dem tiefen Grund seiner Augen sah er seinen Halbbruder Charles als ein glänzendes Wesen von einer anderen Gattung, mit Muskeln und Schnelligkeit und Geistesgegenwart begabt,
auf einer ganz anderen Ebene. Ein Geschöpf, das man bewundert, wie man einen geschmeidigen, träg bedrohlichen Panther bewundert, den man auch nicht entfernt mit sich selbst in Vergleich ziehen darf. Sein nur etwas über ein Jahr jüngerer Halbbruder schlug mit seinem selbstbewussten, anmaßenden Wesen immer mehr dem Vater nach. Charles war ein geborener Sportsmensch mit dem natürlichen Willen, seine Mitmenschen aus dem Felde zu schlagen. Eines Abends besiegte Adam seinen Bruder im Spiel. Das war ein neues Erlebnis für ihn. Sport und Spiel lagen ihm eigentlich nicht. Voller Freude drehte er sich nach einem gelungenen Schlag zu Charles um, aber da wurde ihm augenblicklich kalt bis ins Mark. Es war Hass, der ihm entgegenschlug. Mit ausdruckslosen Augen kam Charles langsam auf ihn zu. Adam wich entsetzt zurück. Charles setzte nach. Und als er dicht vor ihm stand, hieb er ihm mit dem Schläger mitten ins Gesicht. Adams Nase blutete. Da holte Charles erneut aus, prügelte auf die Rippen ein, dass Adam die Luft ausging. Holte von neuem aus und schlug Adam auf den Kopf, dass er bewusstlos zusammenbrach. Dem auf dem Boden liegenden versetzte Charles noch einen schweren Tritt in den Bauch und ging davon. Welch gefährlicher Mensch sein Bruder war, das hatte er immer geahnt. Jetzt begriff er, dass er einen Sieg über ihn nur erringen durfte, wenn er bereit wäre, Charles zu töten. Als es Adam schließlich gelungen war, sich gekrümmt in die Küche zu schleppen, fand er dort eine für ihn vorbereitete Waschschüssel mit warmem Wasser vor und ein reines Handtuch daneben. Er hörte die Stiefmutter in ihrem Zimmer husten. Für Alice Tresk hegte er in seinem Innern eine Empfindung, die viel Verwandtschaft mit einem heißen Schamgefühl hatte. Alice lachte nicht und weinte nicht. Ihr Mund wurde zu einem langen Strich. Einmal jedoch, noch als kleines Kind, war Adam lautlos in die Küche gekommen. Alice bemerkte ihn nicht. Sie stopfte Strümpfe und sie lächelte dabei. Da hatte Adam sich ebenso lautlos wieder davon gemacht und war ins Wäldchen gegangen. Das Herz schlug ihm zum Hals herauf. Adam hatte Scham überfallen, als habe er Alice nackt überrascht.
Sie hat gelächelt.
Wie konnte sie es wagen, solcher Zügellosigkeit zu verfallen? Adam war bereit, für sein Vergnügen ein Entgelt zu leisten. Alice fing an, kleine Geschenke zu finden. In ihrem Nähkorb, in ihrem abgeschabten Beutel, unter ihrem Kissen. Zwei Gewürznelken, die Schwanzfeder eines Blaukehlchens, ein gestohlenes Taschentuch. Zuerst hatte sie gestutzt. Aber das gab sich bald. Und wenn sie ein unerwartetes Geschenk fand, dann blitzte das Lächeln auf. Wie eine Forelle, die in einem Teich einen Sonnenstreifen kreuzt.
Sie hat gelächelt.
Bei den Soldaten wird ein Mann aus dir werden.
Je älter er wurde, desto mehr bangte Adam vor dem Tag, da er geholt und ins Heer gesteckt wurde. Als er 17 war, war Charles schon, mit 16 Jahren, ein Mann. Ein gefährlicher Mann. Charles hatte seinem Vater nichts von der Schlägerei erzählt. Er bedauerte und bereute nichts, er hatte lediglich seine Natur ausgelebt. Adam tat es auch nicht und Alice erst recht nicht. Trotzdem schien Cyrus Bescheid zu wissen. Er sprach in sanfteren Tönen mit ihm, verhängte keine Strafen mehr.
Werde ich jetzt zum Opferlamm abgerichtet? Vor dem Tod mit Freundlichkeiten überschüttet, auf dass ich mit freudigem Herzen zum Steinaltar gehe und die Götter nicht durch Niedergeschlagenheit kränke?
Du wirst bald in die Armee eintreten. Du bist nun in dem Alter dazu.
Ich will nicht.
Du sollst wissen, dass der Soldat das heiligste aller Menschenwesen ist, weil er auf die allerschwerste Probe gestellt wird. Während ihrer ganzen Geschichte ist den Menschen gelehrt worden, Menschen zu töten sei eine Missetat, die nicht gestattet werden darf, denn es ist eine große Sünde. Wohl die größte, die wir kennen. Und dann geben wir dem Soldaten die Mordwaffe in die Hand und sagen zu ihm, geh hin und töte von einer bestimmten Art deiner Brüder so viele, wie du kannst. Wir werden dich dafür belohnen, weil es deiner früheren Erziehung ins Gesicht schlägt.
Warum müssen sie das denn tun? Warum denn?
Du wirst bald eintreten und ich werde dich vorbereiten, damit du nicht allzu überrascht bist. Zuerst wird man dir deine Kleider ausziehen, aber das geht noch viel weiter. Wenn man dich neu eingekleidet hat, dann wirst du dich selbst nicht mehr von den anderen unterscheiden können.
Ich will nicht hin.
Nach einiger Zeit wirst du keinen Gedanken haben, den die anderen nicht auch haben. Man wird dir noch das geringste Gefühl von Würde genommen haben. Und du wirst dies tun und das tun, weil die anderen es tun. Du wirst merken, welche Gefahr in jeglichem Unterschied beschlossen liegt. Eine Gefahr für die ganze Masse gleichdenkender, gleichhandelnder Menschen.
Und wenn ich es nicht tue?
Ja, das kommt manchmal vor. Dann widmet sich der ganze Apparat der Ausrottung dieser Regelwidrigkeit. Es ist gescheiter, sich ihnen anzupassen. Hör mir gut zu. Ich habe lange darüber nachgedacht. Es gibt Leute, die steigen hinunter in den trüben Tank des Soldatentums, ergeben sich und werden gesichtslos. Vielleicht bist du so einer. Aber es gibt andere. Die tauchen unter in den gemeinsamen Schlamm und steigen dann mehr sie selbst, als sie vorher waren, wieder empor, weil sie ein weniges an Eitelkeit verloren und alles Gold der Kompanie und des Regiments gewonnen haben. Ja, wenn du nicht hinuntersteigst, dann wirst du auch diese heilige Freude der Kameradschaft nicht erleben.
Siehst du den Baumstumpf da, Vater? Zwischen den Wurzeln habe ich mich immer versteckt, wenn du mich bestraft hast. Manchmal auch nur, wenn ich traurig war.
Das wusste ich.
Aber du bist nie hergekommen, um mich zu suchen?
Nein. Das mochte ich nicht tun. Man kann es mit einem Menschenkind auch zu weit treiben. Ich wollte dich nicht über den Rand stoßen.
Jetzt hör gut zu, mein Sohn. Fast alle Menschen haben Angst und wissen nicht einmal, wovor. Wenn du dich dazu bringen kannst, dem wirklichen Tod, dem erkennbaren Tod durch Kugel oder Säbel, Pfeil oder Lanze ins Auge zu sehen, dann brauchst du niemals mehr Angst zu haben. Dann bist du ein Mensch, der sich von anderen Menschen unterscheidet, seiner selbst sicher, wenn andere Menschen vor Entsetzen aufschreien. Dies ist der große Lohn, vielleicht der einzige Lohn. Ist schon fast Nacht. Morgen Abend möchte ich weiter mit dir sprechen.
Warum sprichst du nicht mit meinem Bruder? Charles wird hingehen. Er wird sich dazu besser eignen. Viel besser als ich.
Charles wird nicht hingehen. Das hätte keinen Sinn.
Aber er würde einen viel besseren Soldaten abgeben.
Bloß äußerlich, nicht innerlich. Charles hat keine Angst. Er würde nicht lernen, was Mut ist. Er kennt nichts außer sich. Ihn ins Heer zu stecken, würde bedeuten, Dinge in ihm zu entfesseln, die bei Charles niedergehalten bleiben müssen. Ich würde nicht wagen, ihn hingehen zu lassen.
Du hast ihn belobigt. Hast ihn nie gezüchtigt, nicht drangsaliert wie mich. Und jetzt lässt du ihn nicht zu den Soldaten gehen?
Du hast eine Frage gestellt. Ich muss sie dir wohl beantworten. Vielleicht ist es richtig, vielleicht auch nicht. Du bist kein heller Kopf. Du weißt nicht, was du willst. Du hast keinen echten Trotz. Du lässt dir von anderen Leuten auf der Nase herumtanzen. Manchmal glaube ich, du bist ein Schwächling, der nie auch nur einen Schuss Pulver wert sein wird. Ist das die Antwort auf deine Frage? Ich liebe dich mehr. Das habe ich immer getan. Es mag falsch sein, es dir zu sagen, aber es ist wahr, ich liebe dich mehr. Warum sollte ich mir sonst die Mühe gemacht haben, dir weh zu tun? Und jetzt halt den Mund. Morgen Abend spreche ich weiter mit dir. Mein Bein schmerzt.
Beim Abendessen wurde nicht gesprochen. Adam kam es vor, als beobachtete der Bruder ihn heimlich. Auch erhaschte er einen Blick von Alice, als er einmal aufsah.
Ich glaube, ich gehe ein bisschen spazieren.
Ich komme mit.
Was hast du getan?
Nichts.
Lässt du ihn hingehen?
Ja.
Es ist nicht das Richtige für ihn.
Hat nichts zu sagen. Hat nichts zu sagen. Halt den Mund! Geh dich nichts an, ist doch nicht dein Kind.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen, Harry Kahn. Folge 1. Komposition Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2021.
Wenn dir das gefallen hat, habe ich noch einen Tipp für dich.
Hi, this is Bernadine Evaristo. I'm the author of Girl, Woman, Other.
Damals, als man sich fürs Theater noch richtig in Schale geworfen hat. Und ich kam dann in meinen zerrissenen Netzstrumpfhosen, Bomberjacke und Doc Martens. Das wäre heute ein völlig akzeptables Outfit für eine Frau in ihren 20ern. Aber zu der Zeit war klar,
here comes trouble.
Mädchen, Frau etc. von Jackie Tomei. Nach dem Roman von Bernadine Evaristo.
Für die Schwestern, Sisters, Sisters,
Sistren, die LGBTQI+-Mitglieder unserer Menschenfamilie.
Nur in der ARD Audiothek.